Bestattungen Burger, dein Bestatter-Podcast. Informativ, schonungslos ehrlich, aber immer von Herzen.
Weißt du, was mir letzte Woche passiert ist? Oder ich weiß nicht, ob es letzte Woche war.
Nee.
Es war eine ziemlich lustige Situation. Und zwar, wir hatten eine Praktikantin da bei uns im Außendienst mal wieder, ne? Und vom Hospizverein.
Wie alt?
Wie alt war die denn? 50, 40?
Okay.
45, 50? Die wollte... Ah ja, die war im CEG mit dir.
Ah, ja, ich weiß.
Die war im CEG mit dir.
Ja, ich weiß, wie du meinst.
Ja, okay, ja. Da kennst du die.
Cool.
Genau, die hat auf jeden Fall bei uns ein Praktikum gemacht. Vielleicht hört sie ja sogar den Podcast an.
Grüße gehen raus an der Stelle.
Genau, die war eben einen Tag da, um Praktikum zu machen vom Hospizverein. Einfach mal hinter die Kulissen schauen, mal schauen, wie das so ist beim Bestatter einfach. Und dann musste die halt auch irgendwann mal aufs Klo, wie es dann halt so ist. Man muss dann mal pinkeln, weil man was getrunken hat. Und dann hat sie gefragt, ja, aber wo ist denn das Klo? Und die Kühlung stand gerade offen, weil wir gerade noch einen Sarg rausgeholt hatten.
Also bei uns?
Bei uns in der Institut, okay, genau. Ja. Die Kühlung stand gerade noch offen. Und da habe ich gesagt, gehst einfach den Gang hinter und dann rechts. Und da ist dann das Klo. Die Kühlung stand offen. Was macht sie?
Geht in die Kühlung
rein und sucht hinten rechts in der Kühlung neben den Särgen nach der Tür zum Klo. Ich so, nein, falscher Gang, eins weiter links. Einfach mal in die Kühlung gegangen, um nach dem Klo zu suchen. Ja, das war mein Erlebnis der letzten Woche.
Fand sie es lustig?
Ja, ich glaube, ihr war es auch ein bisschen peinlich. Ja, natürlich auch, sorry.
Ach so.
Ja, nein, sie fand es dann auch lustig, aber ich muss voll lachen. Ich so, nee, du bist im falschen Gang gerade, du musst einen Gang weiter links.
Sie dachte, sie wäre im falschen Film.
Einfach in die Kühlung gegangen, ne.
Weißt du, was mir mal krasses passiert ist?
Nee.
Und zwar hat mich einer angesprochen, der hatte einen Lebensmittelladen in Fürth, den gibt es jetzt auch nicht mehr, ne? Und da habe ich was eingekauft und scheinbar war der Mitglied bei den Freimaurern oder bei irgendeiner Loge, ich weiß es jetzt nicht genau, will mich da auch gar nicht so festlegen. Und dann hat er mich so auf die Seite genommen und so ein bisschen geheimnisvoll getan, so, ja, also er muss mich mal was fragen und so, Herr Bauer, Sie sind der Bestatter und so. Mhm. Und ob ich ihm nicht einen Totenkopf besorgen könnte,
was?
Also einen Schädel.
Einen echten?
Ja, einen echten.
Was?
Ja. Und ich war auch völlig, ich habe auch reagiert wie du, so, wieso denn das und also, ja, wozu er das denn brauchen würde. Ja, die haben da irgendwie so einen Aufnahmeritus, also wenn jemand eine gewisse Zeit dabei ist oder dann wird er aufgenommen in diesen Zirkel.
Okay.
Und da wird dann quasi Blut, das ist aber Wein oder wäre Wein gewesen, aus dem Schädel getrunken. Das ist so ein altes Aufnahmeritual.
Ist das so eine Verbindung oder was?
Also, nicht nur, keine Studentenverbindung, aber halt so ein Zirkel, ne? Also, ja, krass. Und dann, ich dachte erst, der will mich verarschen, ne?
Ja, natürlich.
Ja. Nee, der hat es ernst gemeint.
Krass.
Ja, und ich habe dann auch gesagt, na, Sie wissen schon, das wäre ja quasi Störung der Totenruhe, Leichenschändung etc. Also, die Antwort war natürlich nein, ne?
Ja, da brauchst du ja gar nicht nachdenken. Außerdem, ja. Wie soll denn das gehen? Also, hä?
Zu dem Zeitpunkt haben wir aber tatsächlich noch Gräber gebaggert.
Okay, das heißt, man hat also schon auch durchaus mal den Schädel beim Grab ausheben dann.
Klar, gehabt. Also man hätte Zugang gehabt, ja. Also weil es war war es ganz normal, wenn wir ein Grab ausgehoben haben, egal mit Bagger oder mit der Hand, da war immer ein Schädel dabei oder halt auch Knochen und alles, ne?
Ja, klar.
Ja.
Die bleiben auch im Erdhaufen, ne? Also logischerweise.
Ja.
Neben dem, ist mir in Dings aufgefallen, in Burgfarnbach letztens, aber ist ja überall so, habe ich mal unter diese Decke drunter geschaut, ne? Da ist ja dann immer so eine Decke über diesem Erdhügel,
genau.
Wenn du ein bisschen mal reinguckst, da sind dann schon Knochen auch drinnen.
Ja, ja. Die kommen aber auch wieder rein.
Ja, was willst du denn sonst machen?
Das fragen die Leute mich aber oft, was passiert denn mit den Knochen? Ja.
Ja.
Aber die müssen wieder rein.
Also. Ja, klar, das gehört ja da mit dazu irgendwie, ne?
Ja. Krass. Ah ja. Okay, ich würde mal sagen, heute geht es nämlich darum, um den Traumberuf Bestatter. Heute geht es um Traumberufe. Oder auch so ein bisschen um abgefahrene oder lustige Berufe.
Glaubst du, unser Beruf zählt so zu abgefahrenen Berufen? Also wenn du sagst, ey, ich habe da einen Freund, der ist Bestatter. Wenn dann, glaubst du das dann so, oh, was?
Ja, ich glaube, früher war das schon, als ich so begonnen habe, irgendwie, da war das völlig abgefahren. War auch immer Gesprächsthema Nummer eins, egal wo man hinkam. Aber ich glaube, inzwischen ist das auch schon sehr in der Gesellschaft angekommen. Also du merken wir ja selbst, wie oft sind wir oder bist du bei irgendwelchen Drehs und wo dann drüber berichtet wird über das Thema.
Ja.
Für die Leute ist jetzt inzwischen fast ein cooler Beruf auch irgendwie geworden.
Ja, ich glaube auch nicht für alle, aber es ist trotzdem immer so, Boah, nee, der ist bestattet. Das ist, glaube ich, trotzdem weiterhin noch ein außergewöhnlicher Beruf.
Ja.
Also wenn du jetzt irgendwie neu in eine Runde reinkommst und jeder sagt so, was machst du so beruflich? Ja, ich, keine Ahnung, bin im Büro bei der Telekom oder was weiß ich dann. Ja, okay, cool. Was bist du? Bestatter. Oh ja, krass. Und wie ist denn das? Also ich glaube, das ist schon immer nochmal ein besonderer Beruf.
Glaube auch.
Für die Leute also auch.
Ja, ja, schon. Also merkt man ja auch immer an den Fragen, die dann kommen. Ne? Die Leute wollen immer wissen, was man so erlebt. War das auch schon so? Ja, voll. Was war das Schlimmste, was du erlebt hattest? Oder wie sieht jemand aus, der vom Zug überfahren wurde?
Ja.
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 Voll, ja.
Ich glaube, es war schon immer so.
Ja.
Dass die Leute halt sowas wissen. Weil ich finde, manchmal sind dann auch so Fragen dabei, wo ich mir so denke, hä, wieso checkst du das denn jetzt nicht? Das ist doch selbsterklärend im ersten Moment. Aber dann denke ich mir auch, ja, natürlich, das ist für mich selbsterklärend, aber für jemanden, der es halt nicht weiß, ist das eine ganz berechtigte Frage.
Voll, ja. Aber das denken wir, glaube ich, nur, dass es eine ganz normale Frage oder vielleicht auch eine doofe Frage ist, so nach dem Motto, ja, das weiß man doch, aber für die Leute ist es super interessant.
Ja, klar, das denke ich mir auch oft bei anderen Berufen, wenn ich mal mich unterhalte und dann erzählt einer, ja, hier, er ist das und das und macht da das und das und ich denke so, alter Schwede, das ist für mich so super abstrakt, wie kann man denn sowas können? Das ist ja abgefahren. Dann denke ich mir dann manchmal, ey, wenn man mich da jetzt einen Tag reinstecken würde in den Beruf, ey, da wäre ich lost und wie soll man das denn schaffen? Das denke ich mir immer, weil ich das eigene immer so ein bisschen runterspiele. So, ja, unseres, okay, gut, das ist ja,
ne, ist ja ganz normal.
Das ist ja ganz normal, das kann man oder das können wir, ja, das ist also so schwer zu erlernen ist das auch nicht und man hat ja den Überblick und weiß, was man kann und nicht und das, eigentlich ist es ja gar nicht so kompliziert, was wir machen, aber ich denke, das denken die Leute auch andersrum über unseren Beruf.
Ja, das glaube ich auch, ja.
Ja. Also, aber weißt du, was ich meine?
Ja, voll.
Ja.
Ich sehe es aber auch so als selbstverständlich. Aber die Frage ist ja, also die ich mir so gestellt habe, oder ich weiß nicht, ob du diese auch schon mal gestellt hast, haben wir unseren Traumberuf gefunden? Hast du deinen Traumberuf gefunden oder hättest du lieber irgendwas anders werden wollen?
Ich glaube schon.
Traumberuf gefunden?
Ja, ja.
Ja?
Ja, also.
Oder sagt man nur.
Ich muss fairerweise dazu sagen, ich habe ja nicht wirklich viel anderes
erlebt. Genau, ja eben.
Also ich habe ja auch nicht mal irgendwie hier mal ein Praktikum gemacht, da mal ein Praktikum. Also ich kenne auch nicht wirklich viel anderes oder war noch nie in einem anderen Beruf so drinnen, dass ich jetzt einen Vergleich hätte. Aber das, wie es mir jetzt in dem Beruf geht und wie es mir Spaß macht, das reicht mir schon zu tausendfach aus, um zu sagen, ich brauche mich eigentlich gar nicht weiter umschauen. Passt alles wunderbar. Das Einzige, was ich mir manchmal denke oder vorstelle, aber das ist auch immer nur so ein Wunschdenken ist das falsche Wort, das ist auch immer nur so eine Vorstellung. Was ich glaube ich ansonsten noch gerne geworden wäre Pilot. Ich gucke mir dann auch immer gerne so Videos an und denke mir so, oh geil, das muss doch voll Spaß machen, hier so ein Riesending durch die Gegend zu fliegen und sowas.
Ich kenne die Videos, ich schaue dir, oder hab das auch schon mal angehört, der hat ja auch einen Podcast, den hören wir oft, wenn wir unterwegs sind.
Aeronews Germany, genau. Falls hier mal Empfehlung
muss von unserer anhören. Seite. Aber dem wird es genauso gehen. Also für den ist es auch das Normalste auf der Welt, diese ganzen Checklisten und Abläufe zu machen jeden Tag, dass er ein Flugzeug von A nach B bringt, wo wir oder sicher auch du dann denkst so, boah krass, was der alles kann und ist ja Wahnsinn und so, ne? Ist für den kein Wahnsinn.
Ja, aber ich, okay, gut, stimmt, dann mit der Zeit schon, aber ich glaube, bei dem ist es nochmal eine Stufe oben drüber. Ich glaube, bei dem ist es eine Stufe oben drüber, weil du so verkackt viel in dieser Ausbildung lernen musst und rechnen musst und du musst dich da richtig durchbeißen und 3 Jahre oder ich weiß nicht, wie lange das dauert, musst dann hier dein Type-Rating machen und was weiß ich und Medical Check, also da sind so viele Stationen, du musst auch richtig Glück haben und dann bist du endlich Pilot und ich glaube, dann hast du so eine Reise hinter dir, dass du erstmal sagst so, boah, hab ich jetzt viel geschafft und geil, jetzt kann ich endlich fliegen, das ist bei uns nicht so.
Ja.
Weißt du?
Der Weg ist nicht so lang.
Der Weg ist nicht so steinig. Aber der Weg ist, glaube ich, also für uns.
Ja, aber ich sag dir eins, ich glaube, irgendwann wird alles normal. Ganz egal. Es ist, auch wenn jemand hier irgendwie Multimillionär ist oder sonst was und fliegt jeden Tag mit dem Hubschrauber in die Arbeit, irgendwann wird es normal sein.
Ja, ja.
Das ist oft schade, finde ich. Ja,
ja, aber das ist mit allem so.
Ja.
Auch.
Aber, weißt du, es geht auch wieder zurück. Ich habe das jetzt letzte Mal gemerkt. Früher, als du noch nicht mit dabei warst, habe ich ja die ganzen Einmalsarmierungen bei uns gemacht oder auch die Unfallrestaurationen.
Hast du das echt immer gemacht durch?
Ja, wenn es halt gefordert war, klar. Ja, schon.
Aber du hast jetzt nicht so wie ich einfach regelmäßig.
Nein, auf dem gemacht. Level haben wir das damals nicht betrieben. Das hätten wir oder hätte ich zeitlich auch gar nicht geschafft. So, aber dann kamst du irgendwann mit dazu und dann hast du das auch übernommen und ich musste das nicht mehr machen. War ich auch froh drum, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich auch andere Aufgaben habe, die sehr zeitintensiv sind. Aber ich erinnere mich eben an eine Situation, wo ich bei dir mit dazugekommen bin, als du eine Einbalsamierung gemacht hast.
Ja.
weiß nicht, ob ich musste dich was fragen oder keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich stand dann da mit dabei und habe das dann so gesehen und auch gerochen, diese ganzen Umstände, und habe mir dann auch gedacht so, boah, krass, also jetzt, wenn ich da jetzt mich umziehen müsste und müsste mit dabei sein, ich weiß ja auch nicht. Also da habe ich gemerkt, diese ja. Grenze, dieser Eigenschutz oder auch diese Ekelgrenze, die jeder von uns hat, die hat sich bei mir auch über all die Jahre zurückentwickelt wieder. Oder höher aufgebaut wieder, ne?
Ach so, ja, ja. Ja, also, alles Gewohnheitssache, ne, wie man merkt
wieder. Ja, voll.
Ja, ja. Krass. Hier hat der Thema Traumberuf. Ich würde sagen, wollen wir die Community einfach mal fragen, was so deren Traumberufe sind. Sind wir hier schon an dem Punkt angekommen in deinem
Skript? Voll, oder? Ja, Leute, hey, wir wollen heute mit euch mal sprechen.
Freunde, wir haben eine richtig tolle Sache für euch, und zwar, ihr könnt einfach mit dabei sein. Wir sind jetzt interaktiv. Wir werden interaktiver. Machen jetzt halt hier über Fanblast, können uns die Leute anrufen und Nachrichten schreiben. Die haben dann meine Handynummer, und ich habe gestern eine Instagram-Story gemacht und habe die Leute gefragt, jo, wer hat denn von euch Bock, mal mit dem Podcast vorzukommen, ne, und mal mit eine Frage zu stellen, ja, cool, oder so. Und das haben tatsächlich ein paar Leute geschrieben. Ich bin mal gespannt, weil ich habe das selber jetzt noch nie so gemacht, auch im Podcast. Also,
wir testen uns mal aus. Wen rufst du an?
Wir rufen an die Paula. Hey Luis, wäre gerne dabei bei dem Podcast. Die Paula? Rufen wir jetzt einfach mal an. Ich weiß nicht, wie alt die Paula ist. Das steht jetzt hier nicht dabei. Aber okay, die hat gesagt, sie wäre gerne dabei. Und wir rufen jetzt hier einfach
mal auf laut.
Ja, ja.
Spannend. Sie konnte schon die ganze Nacht nicht schlafen.
Jetzt geht sie nicht ran. Ich habe doch extra gesagt, 11.30 Uhr.
Ja, ist auch 11.45 Uhr.
Ach so.
Hat Mutti schon zum Mittagessen gerufen?
Okay.
Geht nicht hin, ne?
Paula geht nicht hin. Wir, würde ich sagen, gehen wir eins weiter. Wen haben wir denn hier noch? Wir rufen den Jan an.
Okay, Jan.
Schauen wir mal, ob der Jan rangeht.
Ist da Jan dran?
Jan. So ein, du mit deinen Wortwitzen immer. Jan? Hallo, ist da der Jan? Grüß dich, Jan, du bist bei uns im Podcast dabei.
Hallo.
Servus, Jan.
Hallo.
Ja. Wie geht's dir?
Gut,
und
selbst?
Ja, auch. Wir sitzen hier gerade bei uns im Podcaststudio und haben gedacht, wir rufen einfach mal durch. Und zwar, bei uns geht's gerade um das Thema Traumberufe. Was ist dein Traumberuf? Oder ich weiß nicht, wie alt du bist, hast du vielleicht schon einen Beruf, arbeitest du? Hau doch einfach mal raus. Was wolltest du werden als Kind? Hast du da so ein Ding? Jeder hatte ja, glaube ich, sowas als Kind. Was wolltest du werden?
Ja, als Kind eigentlich so Berufsfeuerwehrmann.
Okay, Feuerwehrmann?
Und, ja, also ich bin eher freiwillig und war immer so ein Kindheitstraum.
Okay.
Und ich hatte dann vorher, also ich hatte schon mal eine Ausbildung als Gaswasserinstallateur.
Ja.
Und habe die vorher abgebrochen, weil ich gemerkt habe, die ist nichts für mich.
Ja.
Und bin jetzt auch lustigerweise auch Bestatter.
Du bist auch Bestatter?
Ja.
Nein!
Ach was.
Wie cool.
Ja, wir cool.
Also einfach auch einen Bestatter erwischt. Ja, cool. Wo kommst du her, Jan?
Also in der Nähe von Kaiserslautern, ist so ein kleines Dorf, das heißt Esthal.
Okay. Ja, cool. Und wie lange machst du das schon?
Also ich hatte jetzt vor, im April hatte ich einen Praktikum im Monat, um halt zu schauen, ob das was für mich ist.
Ja.
Und war dann am Anfang, war es ja schon ein bisschen komisch, dann so erstmal so einen Verstorbenen zu sehen.
Ja, hast du das erste Mal auch wahrscheinlich da dann gesehen beim Praktikum, oder?
Nein, das zweite Mal. Also war es in der Familie und dann war es das zweite Mal, war es dann da beim Praktikum.
Ach krass, okay. Und dann,
ja, und dann war halt das Praktikum, ging da halt einen Monat.
Ja.
Und hab dann halt auch gemerkt, mir macht das nichts aus.
Ja.
Und hab bis seit 1.8. da angefangen.
Ja, nice. Sehr schön, also du bist jetzt dann knapp einen Monat im Business, und erzähl mal, wie würdest du sagen, du hast damit deinen Traumberuf gefunden, oder also macht es dir Spaß weiterhin? Wie ist da so dein erster Eindruck?
Ja, also es war schon, ich würde auch schon sagen, das Traumberuf, ja.
Ja? Okay. Ja, ja, cool. Sehr, sehr schön. Jan, hast du sonst an uns noch eine Frage? Du hättest jetzt die Möglichkeit, die noch zu stellen. Wenn nicht, ist auch kein Problem.
Ja, ich hätte eine Frage.
Ja.
Weil ich habe da also auch manchmal eure Videos geschaut, wo ich dann auch gemerkt habe, okay, so vor dem Praktikum, was ihr alles machen müsst und so.
Mhm.
Und da hast du ja auch mal gesagt, dass du Probleme hast mit Gerüchen, dass
ja.
du eine Maske hast.
Ja.
Als du dann in der Ausbildung warst und dabei war mit Abholungen, und zwar halt jemand, wo schon länger gelegen hat oder so, wo halt schon ein bisschen gerochen hat.
Ja.
Wie hast du das dann gemacht? Weil ich meine, da kannst du dann auch nicht einfach mit der Maske dann
ja.
Vorbeikommen.
Ja, stimmt, ich weiß, was du meinst. Ja, also da hast du recht, das habe ich auch schon ein paar Mal erwähnt. Geruch ist echt nicht so meins. Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Bei mir haben die Kollegen am Anfang immer gesagt, ja, da gewöhnst du dich schon dran und das geht schon. Ich habe mich tatsächlich nicht dran gewöhnt. Also das ist somit mein größter Punkt. Und du hast recht, wir haben da auch so eine Gasmaske, so eine ziemlich große eigentlich. Und die setze ich mir dann auch auf, wenn wir bei uns im Institut sind. Aber bei den Angehörigen kannst du es natürlich nicht machen, weil das ist ja... Ich weiß nicht, das kommt ja blöd, wenn du dann da einfach da so eine fette Maske auf hast. Und dann sage ich dir ganz ehrlich, da muss man dann einfach durch. Also zum einen ist es dann halt einfach für einen Moment lang unangenehm und dann muss man sich dann, oder ich muss mich dann halt einfach ein bisschen zusammenreißen, das geht schon auch. Aber zum anderen haben wir auch so Mentholplugs. Das sind so kleine Stöpsel, die kann man sich dann in die Nase, eben in die beiden Nasenlöcher reintun und dann riecht es einfach nur noch nach Menthol. Und das habe ich dann auch schon ab und an mal gemacht, das sieht man auch nicht, also das ist keine Maske, sondern das kommt wirklich in die Nasenlöcher und das fällt auch nicht groß auf und dann riecht man halt nur noch Menthol und darauf greife ich dann auch ab und an zurück, aber du hast recht, wenn du natürlich bei Angehörigen bist, dann kann man dann nicht einfach die Maske aufziehen. Wie ist das bei dir mit Geruch, geht das oder ist das kein Problem?
Ja, es war am Anfang ja schon ein bisschen, ja, wo man halt so nie gewohnt war mit den Gerüchen, aber es geht eigentlich schon.
Okay, sehr schön. Super. Jan, ich bedanke mich. Hey, cool, dass du dabei warst hier bei uns im Podcast. Die Folge kommt wahrscheinlich nächste Woche raus. Kannst ja dann gerne mal reinhören. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und cool deine Berufswahl. Alles Gute für den weiteren Weg auf jeden Fall noch, ne?
Danke.
Super.
Euch auch noch einen schönen Tag.
Dankeschön, mein Lieber. Mach's gut. Ciao, ciao.
Tschüss.
Der Jan.
Klasse.
Super.
Cool. Ich find's vor allem auch cool, dass er vorher Feuerwehrmann war.
Ja.
Lustig nämlich. Ich habe nämlich mal ein bisschen recherchiert, was die Gesellschaft so an Traumberufen sieht.
Ja, und?
Ja.
Ein Feuerwehrmann dabei, oder was?
Feuerwehrmann, Feuerwehrfrau ist auf Platz 1. Allerdings geht es hier quasi um die angesehensten Berufe. Also das sind die angesehensten Berufe im Jahr 2023.
Ja.
Wird angeführt von Feuerwehrmann, Feuerwehrfrau.
Okay.
Gleich danach kommt der Krankenpfleger oder eben Krankenpflegerin.
Okay.
Arzt oder Ärztin kommt dann.
Warte, ich will raten. Lass mich raten. Ich will weiter raten. Also erzähl mal kurz auf, was wir noch hatten.
Also Feuerwehrmann, ja. Krankenpfleger, Arzt und dann?
Was war dein Suchbegriff?
Angesehenste Berufe.
Im Jahr?
In diesem Jahr.
In diesem Jahr.
Mhm.
Okay, was ist noch? Polizist?
Nein.
Echt nicht?
Nee.
Ich dachte jeder, okay, Polizist, was ist denn noch angesehen?
Hast du sehr... Nee, wir sind leider nicht dabei.
Bestatter ist nicht dabei, oder?
Nein.
Pilot?
Nein.
Nee.
Aber du also du merkst, ja schon, du merkst ja schon bei diesen Berufen, da geht es darum, was die Leute als ehrhaft oder ehrenhaft
ja, sehen. Stimmt. Ja, stimmt. Was Sinnhaftes.
Genau.
Sinnhaftiges.
Ja. Also die triffst du oft, also jeden Tag vielleicht sogar fast.
Jeden Tag?
Oder jeden zweiten Tag. Wenn jemand gestorben ist und du musst ihn abholen. Wo sterben die Leute denn?
Im Altenheim.
Ja, genau.
Echt Altenpfleger?
Ja, richtig.
Krass.
Ja.
Also
das sind eigentlich alles soziale Berufe, ne? Logischerweise.
Ja,
also,
ja, krass.
Wo die Leute sagen, oh, toll, dass es euch gibt. Ihr macht wirklich einen super Job. Ob die dann allerdings wiederum sagen, sie haben ihren Traumjob damit gefunden. Also ich kenne auch viele, gerade Altenpfleger oder Krankenpfleger, Pflegerinnen, die sagen, boah, heftigste Arbeitsbedingungen, also schwierig. Wobei.
Ja, deswegen hätte ich jetzt eigentlich auch nicht auf Altenpfleger, Altenpflegerinnen getippt, weil man das ja immer schon mitbekommt. Also muss man auch mal an der Stelle sagen, Respekt, was ihr leistet, was die Damen und Herren da leisten in der Pflege.
Ja.
Aber dafür dann verhältnismäßig echt wenig Geld bekommen, hätte ich eigentlich deswegen gedacht, dass das jetzt nicht auf der Liste draufsteht. Krass.
Nee, doch, ist aber so, ja.
Ich glaube, das kann ich nicht.
Aber nochmal kurz zu dem Jan. Also cool, ne, dass er dann da geswitcht hat, also von Feuerwehrmann. Und jetzt hat er seinen Traumberuf gefunden.
Ah, ich hätte ihn noch fragen sollen, wie er draufgekommen ist.
Ja, durch ein Praktikum scheinbar, aber wie er aufs Praktikum
kam. Wie ist er denn drauf gekommen, zu sagen, ey, jetzt will ich mal in die Bestatterrichtung gehen?
Du musst auch erstmal auf die Idee kommen, bei einem Bestatter anzufragen, um dort Praktikum zu machen. Einfach so. Also bei uns, wie du vorhin schon gesagt hast, wir haben viele, die Hospizausbildung durchlaufen, bei denen ist es, glaube ich, sogar mit Standard im Programm, dass die bei uns beim Bestatter ein Praktikum machen.
Ja.
Aber einfach so. Ich kann mal hier so eine Nachricht vorlesen. Auf jeden Fall, Anke hat geschrieben. Hallo Luis, hier schreibt die Diakoniefahrerin aus Erlangen. Ah ja. Ich wartete heute in der Einfahrt zum Hospiz. Da habe ich heute eine 58-jährige verstorbene Dame abgeholt. Ich habe mich vor Ort, während ihr im Haus mit dem Verstorbenen und deren Töchtern noch beschäftigt wart, mit dem Witwer unterhalten. Er erzählte mir, dass seine Frau sich ihre letzte Fahrt mit dem Oldie wünschte. Sie nennen ihn sogar Oldie. Weiß wahrscheinlich, dass wir ihn auch liebevoll Oldie. Ja, ich war zutiefst berührt. Auch deshalb, weil ich vor 23 Jahren selbst meine Mama für immer gehen lassen musste. Ich war damals so alt wie die beiden Töchter von heute. Ah. Es kommen einige Erinnerungen hoch. Toll, dass ihr den Wunsch erfüllen konntet und mit dem historischen Fahrzeug vorgefahren seid. Ich sehe dich immer wieder gerne auf Instagram. Allerdings interessiere ich mich auch sehr für die Abläufe hinter den Kulissen, die ihr auf Instagram aus Pietätsgründen nicht zeigt. Gibt es irgendeine Möglichkeit, mal eine Verstorbenenversorgung miterleben zu können? Viele Grüße, Anke.
Ich weiß, wer das ist.
Weißt du?
Ja, klar, jetzt. Ich kann mich dran erinnern.
Siehst du? Die hat euch gesehen.
Wir waren beim Hospiz in Erlangen und haben, wie gesagt, eine Verstorbene abgeholt.
Und die stand
außen. Und die stand daneben und hat sich das Auto angeschaut. Und
dann, ach was.
Ja, ja. Und dann kamen wir mit den Angehörigen raus. Und dann war es ein bisschen schwierig, weil dann sie hat sich halt voll gefreut, mich zu sehen.
Ja.
Und gesagt, ey, cool, hi Luis, ey und super. Und hat sich voll gefreut halt, und ich war aber eigentlich gerade halt mit den Angehörigen beschäftigt, sozusagen. Das ist dann auch immer so eine Zwickmühle.
Okay.
Genau, dass ich dann nicht auf einmal von den Angehörigen weggehe und mir da hier, ey, ja, cool, und was geht denn ab, ne? Das kannst du ja dann auch nicht machen, wenn du gerade eigentlich eine Trauerfahrt machst, so
ungefähr. Nein, klar.
Genau. Aber ich weiß genau, wer das ist. Ja, ja, die hat sich gefreut, uns zu sehen, das weiß ich noch, ja.
Der könnte man eigentlich mal antworten, oder? Vielleicht ermöglichen wir ihr es.
Ja.
Kann sie mal einen Tag bei uns Praktikum machen? Ich glaube, die wäre da glücklich drüber.
Ich glaube auch, dass sie da glücklich
drüber wäre. Ich schreibe ihr.
Ja, aber jetzt noch nicht in der nächsten Zeit. Wir haben gerade so viele Praktikanten.
Ich weiß, das ist für uns natürlich auch immer zeitlich echt ein Aufwand, ne? Weil man kann natürlich nicht so arbeiten, wie wenn ein eingespieltes Team von uns arbeitet.
Also es ist das Grundprinzip Praktikanten, das finde ich super.
Ja.
Also Leute durchzuführen, Leute das, die Erfahrung zu geben, die Angst aufzunehmen, ey, bin ich voll der Fürsprecher, aber trotzdem, wenn ich in der Früh im Kalender sehe, heute Praktikantin oder Praktikant, da denke ich mir so, okay.
Ja. Also, weil wir haben auch teilweise Praktikanten, die dann merken, das ist gar nichts für sie.
Ja, ja, klar.
Natürlich. Ja, oder die dann auch, ich will jetzt nicht sagen zusammenbrechen, aber die einfach wirklich ein Thema damit haben. Die müssen dann rausgehen und oder müssen weinen, weil irgendwie was hochkommt, irgendwie so eine Erfahrung.
Ja, und das finde ich, das ist verständlich, aber ich kann es mir für mich nicht vorstellen. Das finde ich auch immer so. Weiß nicht, wenn ich kann, kannst du dir das noch vorstellen, in einen Raum reinzugehen, wo ein Verstorbener so ist, wo ein Verstorbener drin liegt oder so, und das ist für dich so voll neu und fremd und so?
Nein, natürlich nicht. Ich glaube, weil wenn man einmal über diese Grenze gegangen ist und diese Erfahrung gemacht hat, wie das ist, mit einem Verstorbenen in einem Raum zu sein oder auch am Verstorbenen zu arbeiten, ich glaube, diese Grenze geht nicht
mehr zurück. Genau, genau. Und ich kann mich an dieses Gefühl, bei mir zumindest, kann ich mich nicht mehr dran erinnern, dieses erste Mal und dieses alles neu und boah, krass. Ja. Ich kann mich da nicht mehr dran erinnern. Ich würde aber gerne nochmal wissen, wie es so ist, um vielleicht die anderen noch besser verstehen zu können.
Ja. Wir merken es ja auch oft, wenn wir Dreharbeiten bei uns haben. Wenn irgendein Fernsehsender wieder da ist und ein Kamerateam vor Ort in diesem relativ kleinen Versorgungsraum bei uns steht, um dich rum oder halt irgendwie um den Tisch.
Ja, ja.
Und da muss ich zugeben, da fehlt uns in den meisten Fällen die Zeit, diese Leute so ganz ruhig und einfühlsam darauf vorzubereiten, was wir bei den Praktikanten ja machen. Also die kriegen ja quasi so eine Einführung, die dürfen sich langsam an das Thema an den Verstorbenen rantasten. Aber bei einem Dreh ist es für uns auch, das ist ja kein Praktikum.
Da ist auch
Zeitdruck hinter. Das ist Business. Hinter,
genau.
Und dann, ich sage das dann ganz kurz, was sie erwartet oder wie es dann aussieht irgendwie auch.
Ja, ja.
Und die sagen dann meistens, ja, haben wir schon gesehen oder ja, das macht nichts aus.
Der Kameramann, der stellt auch immer seine Kamera auf den Tisch ab.
Also die sind völlig schmerzfrei.
Also jetzt nicht, wenn einer drauf liegt, aber wenn der noch dreckig ist sozusagen,
ja, oder
stört die einfach nicht.
Oder lehnen sich dann mit der Hand so drauf bei der Besprechung, wo ich dann sage, das würde ich jetzt gerade mal nicht machen.
Ich würde hier nicht ohne Handschuhe hinfassen.
Ja. Und bitte lasst euren Kaffee auch im Vorraum stehen.
Ja, keine Getränke im Versorgungsraum. Ja, das muss man natürlich immer dazu sagen einfach, ne?
Ja.
Ist ja klar.
Aber es gibt auch welche, die haben da gar keine Scheu. Denen ist das egal.
Ja.
Die sehen das auch als Business. Die sehen das quasi als ein Objekt, was sie filmen.
Ja.
Ist egal, die würden auch was anderes. Ein Politiker, der eine Rede hält, filmen gerade.
Ja, das stört die da nicht. Ist ja auch, also die sind ja auch professionell in dem Beruf unterwegs. Aber dieses Gefühl von den Leuten, den anderen Leuten, die das bei uns das erste Mal sehen, ja, dieses boah, krass und oh nee, das kann ich jetzt nicht sehen und da muss ich vielleicht sogar raus, kann ich mir nicht vorstellen. Aber mich würde interessieren, bei welchem Beruf hätten wir das? Wo würden wir ein Praktikum machen und die gleiche Reaktion oder was Ähnliches, Vergleichbares zeigen, wie jetzt bei uns teilweise Praktikanten, die dann sagen, wenn sie den Verstorbenen sehen, boah, krass.
Ja,
und da habe ich schon oft drüber nachgedacht. Und ich glaube, bei mir wäre es tatsächlich die gleiche Situation, aber nur beim Lebenden. Sprich, in einem OP oder so.
Ah.
Glaube ich.
Findest du?
Ja, weil wenn der Mensch lebt, ist es für mich was ganz krass anderes.
Ja, also
weißt du, was ich meine?
Weiß ich, wie du siehst. Bei mir würde es so gehen, beispielsweise Kinderhospiz,
ja.
Oder auf einer Station, wo Kinder liegen, die Krebs haben und
ja.
Wo einfach klar ist, die werden sterben.
Ja.
Ich glaube, da könnte ich nicht.
Ich glaube, ich könnte auch keinen Mensch sterben sehen. Das ist für mich absolute Grenze. Alles, was hinter dieser Grenze liegt, was ist ja schon vorbei.
Ja.
Ist zwar natürlich tragisch, aber das ist vorbei.
Ja.
Da kann ich gut mit umgehen, aber ich glaube, ich könnte da bei sowas, würde es mir sehr schwer fallen, dabei zu sein.
Ich hatte mal eine andere Situation auch, das war eher was Technisches, wo ich gemerkt habe, da bin ich völlig überfordert. Und zwar haben wir bei uns auf dem Friedhof in Burgfarmbach ein Grab ausgebaggert und hatten über dem Nachbargrab so einen Erdcontainer aufgebaut.
Ja.
Und haben dann die Erde dort reingebaggert und es war ein sehr sandiger Boden in dem Bereich. Und wir standen dann gerade noch so neben dem Grab und der Mitarbeiter von mir saß auf dem Bagger, hatte kurz ausgeschaltet und wir haben nur kurz geplant, oh, wie tief müssen wir denn noch baggern, weil du musst ja so ein gewisses Normmaß erfüllen, 1,80 oder so war das. Und während wir da stehen und irgendwie beratschlagen, bricht innerhalb von einem Bruchteil von einer Sekunde das ganze Grab und auch das Nachbargrab so in sich zusammen und es rutscht so in die Grube rein und der Erdcontainer, der hat sich dann so geneigt Richtung Loch, also Richtung Graböffnung. Ne?
Wo du drin standest.
Nein, zum Glück nicht. Ja, also krass. Ja, und aber der Bagger, der ist dann auch so ins Wanken gekommen und das ist alles so Richtung Grab, so schräg reingekippt. Ich habe mir quasi wirklich so in die Hosen geschissen innerlich. Also nicht wirklich, sondern einfach, wo ich mir gedacht habe, weil da bist du plötzlich überfordert. Und also
machtlos halt einfach. Ne?
Genau, und das macht auch was so in deiner Psyche. Du bist machtlos. Also deswegen fühlst du dich überfordert, weil du weißt, das kannst du jetzt nicht mehr handeln. Bei mir war es deswegen, weil der Container mit Erde hat 5 Tonnen gewogen, der Bagger wiegt 2,5 Tonnen. Also hier geht es quasi um 7, 8 oder sagen wir mal 10 Tonnen.
Ja.
Und der eine Mitarbeiter ist dann noch so kurz zum Bagger hin und wollte ihn stützen. Ich habe ihn dann so weggerissen, weil da hast du einfach verloren, da brauchst du nichts mehr machen.
Natürlich nicht.
Und das war für mich so ein Bereich, wo ich gemerkt habe, ich bin völlig überfordert. Und wenn du das jetzt überträgst auf jemanden, der ein Praktikum bei uns macht, so stürzt es, so stelle ich es mir vor, so stürzt es auf den ein, wo er denkt, ey, ich werde jetzt hier zugeballert von Emotionen, von Tod, von Trauer und von, boah. Und am Schluss kommt ihm noch so ein Erlebnis, was er vielleicht mal in der Kindheit hatte, wo die Oma gestorben ist oder irgendwas Schlimmes.
Ja, das kann sein.
So ist es. Und dann ist es für die 10 Tonnen Last, die sie nicht gehandelt kriegen. Die haben nicht die Skills dazu. Ja, pass auf, meine Geschichte geht weiter. Dann standen wir fassungslos um dieses Grab und der hiesige Steinmetz kam vorbeigelaufen, sieht uns da und lacht uns quasi so ein bisschen aus. Also ich bin befreundet mit dem, ne?
Ja.
Genau so, ach ja, was macht ihr da wieder? Ihr Anfänger, so habt das Grab wieder verhunzt.
Aber
so.
Was ist denn da passiert? Ist nicht gescheit verschalt oder was?
Ja, es war halt ein schwieriger Boden, aber letztendlich haben wir wahrscheinlich eine Schalung zu wenig gesetzt.
Okay.
So, und der sieht das Ganze, der hat es durch ganz andere Augen gesehen, weil der arbeitet ja jeden Tag mit schweren Maschinen, mit tonnenschweren Steinen und versetzt die auch. So, ja, nee, warte, holt er schnell einen und holt er seinen Kran, das ziehen wir wieder raus. Und dann hat er uns quasi geholfen, die ganze Grabgeschichte da wieder zu richten.
War für den quasi kein Problem.
Nein, gar nicht. Und so ist es bei uns im Job. Wir waren jetzt in dem Fall oder wären da der Steinmetz gewesen.
Ja,
der wir sehen den Tod durch ganz andere Augen.
Ja, stimmt, ja. Ja.
Also, aber nochmal ganz kurz zurück zu dem Punkt, du hast den Jan gefragt, was er so als Kind werden wollte, weil Kindheitstraum, ne?
Was wolltest du als Kind werden? Gab's da was?
Ja. Mein Opa hat ja, oder meine Großeltern, die hatten ja den Bauernhof.
Ja.
Und da waren wir als Kinder sehr, sehr oft. Wir haben da eigentlich gefühlt jede Ferien verbracht und haben da wirklich auch mitgearbeitet.
Okay.
Also war für mich klar, als junger Kerl, ich werde mal Bauer oder Landwirt. Ja, ich wollte einen eigenen Bauernhof. War klar, dass ich den nicht erbt. Das hat mein Cousin geerbt halt übernommen sozusagen. Ja. Aber ich kann mich noch erinnern, ich habe dann Geld auf die Seite gelegt. So immer
echt? Ach, bisschen so was
von, ja, von meinem Taschengeld, so eine Mark oder 5 Mark da reingesteckt. Und ich habe dann meinen Opa auch immer gefragt, wie viel Geld braucht man denn, um den Bauernhof zu kaufen? Ja.
Ja,
ja, und das war dann, keine Ahnung, halt irgendeine Zahl, 100.000 Mark oder irgendwie. Und das war dann mein Ziel, wollte ich Bauer werden.
Also schon so ein bisschen Ernst auch mit dabei.
Von meiner Seite aus, ja.
Also nicht nur so ein Kindheitsding, wo man sagt, ja, wenn ich groß bin, dann werde ich mal das und dann klappt es eh nicht.
Nee, ich habe da wirklich dran innerlich gearbeitet. Und mein Opa, der war cool, der wusste natürlich, dass das niemals was werden würde.
Genau, ja.
Weil sowas muss man erben oder es muss ein väterlicher oder mütterlicher Betrieb sein. Schwierig, und das war ja nicht gegeben, genau. Aber der hat mich da bestärkt und ja, freilich und dann sparst du und dann irgendwann wirst du auch Bauer.
Ja?
Ja, war cool. Der hat da immer an einen geglaubt. Auch cool. So ein bisschen innerlich grinsen wahrscheinlich.
Ja, na klar, ne?
Ja. Aber, also das war so mein Ding. Was war dein?
Ich hatte nichts.
Kindlicher?
Das weißt wahrscheinlich sogar du besser als ich. Was wollte ich denn werden? Ich weiß es nicht.
Was wolltest du denn werden? Nee, könnte ich jetzt auch nicht sagen.
Hatte ich da was?
Nee,
ne?
Nee.
Wollte ich was werden? Also, nee.
Nee, weiß ich jetzt nicht.
Oder?
Ja.
Nee, keine Ahnung.
Aber ich glaube, du hast dich schon relativ früh für Flugzeuge interessiert. Also,
das fand ich schon immer cool.
Ich glaube, das ist schon früh gekommen, ja.
Ja, aber auch, weil wir immer fliegen waren, glaube ich.
Ja, das mag sein, ja.
So Modellbau.
Ja, das stimmt, ja. Louis, der kleine Pilot, damals noch. Gibt's lustige Fotos.
Ja. War ich gestern erst wieder fliegen?
Ja?
Beim Düsenjet, ja.
Ah, okay. Ich habe dann auch mal weiter gegoogelt. Und zwar, weil mich dann interessiert hat, nicht nur, was die angesehensten Berufe sind, sondern auch, was die abgefahrensten Berufe sind.
Okay.
Und da kamen spannende Vorschläge raus.
Wir kamen auch nicht wieder als Bestatter, auch nicht wieder dabei?
Ja, wir waren leider nicht dabei.
Na gut.
Ist krass, oder?
Naja.
Aber naja.
So abgefahren ist das jetzt auch nicht, was wir machen.
Scheinbar.
Also auf dem zweiten Hörer ist ja dann auch für jeden klar, ja, es gehört auch irgendwie dazu.
Ja.
Also so abgefahren ist es dann wirklich nicht, glaube ich.
Also weil die Berufe, die ich euch jetzt gleich vorstelle, die gehören nicht unbedingt mit dazu. Aber sie gibt's.
Jetzt bin ich gespannt.
Also Platz 1 ist der professionelle Kuschler.
Was?
Hast du schon mal gehört?
Nee.
Nee? Also ich kannte das. Ich habe da lustigerweise mal eine Doku drüber gesehen.
Ein Kuschler?
Ja. Weißt du, was ein Kuschler ist?
Ja, der kuschelt dann mit Leuten, oder was?
Genau. Und zwar professionell.
Ist aber keine Ausbildung.
Doch, man kann sich
Nein!
da... Also
Nein!
ist natürlich kein Lehrberuf, okay. Aber man kann sich da ausbilden lassen. Ja. Und
was?
Zwar, ja, tatsächlich. Also ist so ein Kuschler...
Also was macht man denn dann da?
Es gibt unheimlich viele Leute, die leben alleine, die sind einsam oder sie fühlen sich einsam. Es gibt Leute, die haben zwar einen Partner oder eine Partnerin, aber das Gegenüber hat vielleicht keine Lust zu kuscheln oder hat keine Lust auf Körperlichkeiten. Und hier geht es ganz klar nicht um Sex.
Okay,
Nein,
also
gar
einfach
nicht.
Wirklich nur kuscheln.
Da ist eine ganz klare Grenze auch, komme ich später noch drauf. Aber da geht es nur um Kuscheln, weil es ist ja auch wissenschaftlich erwiesen, sage ich mal, dass durch Kuscheln Glückshormone ausgeschüttet werden, ja?
Ja.
Oxytocin wird da ausgeschüttet.
Okay.
Und dann geht es einem einfach besser, man ist besser drauf und so weiter, ja?
Ja, aber was ist das denn, wenn du sagst, weißt du, bist in einer Beziehung und der Partner hat keinen Bock zu kuscheln? Dann rufst du doch nicht den Kuschler an.
Doch,
was?
Das machen die Leute, ja?
Ja, aber und der andere Partner hat dann da kein Problem mit.
Das muss er halt abklären, das ist dann seine Sache. Oder sollte er vielleicht machen.
Ja.
Und also ich habe da ein bisschen recherchiert und wurde da auch fündig. Witzig, es sind also Klientel, es sind Leute zwischen 18 und 90 Jahren. Also, gut,
also alles.
Muss 18 sein, ja, ist klar. Aber ja, alles, tatsächlich.
Ja, gut, ja.
Und geht vom Handwerker, vom Maurer bis hin zu eben Feuerwehrmann, Arzt, Pilot, sonst was. Also da sind alle Berufsgruppen dabei. Kann man auch nicht sagen, naja, das macht nur eine spezielle Gruppe oder machen nur Männer oder Frauen.
Okay.
Wobei es sind überwiegend Männer.
Ja, okay,
ja.
Überwiegend Männer.
Es sind überwiegend Männer. Und also diese Kuschler oder sind oft Kuschlerinnen dann, die führen dann so ein Vorgespräch, stellen da auch ganz klar die Regeln vor.
Okay.
Also beispielsweise, wenn jemand, also wenn es zu eng wird, dann, dann kann man jederzeit abbrechen oder die vereinbart dann wie so ein Codewort. Derjenige, der bekuschelt wird, der darf jetzt bei dem professionellen Kuschler nicht irgendwie unter die Kleidung gehen oder so.
Also es ist einfach wirklich nur kuscheln.
Es ist nur kuscheln, ja. Es darf auch nicht geküsst werden. Also wie schon gesagt, es geht nicht um Erotik. Es geht nicht um Sex, sondern es geht nur um Kuscheln.
Krass.
Ja, und die machen das dann entweder in Einzelsitzungen oder sogar in so Gruppensitzungen.
Was?
Ja. Wo dann halt einfach viele Leute zusammen kuscheln unter Anleitung. Ach du Kacke. Und es ist meistens so, dass du am Anfang musst du sich ein bisschen rantasten, aber so nach 10 Minuten tritt dann so eine Vertrautheit ein und dann liegen die sich einfach nur in den Armen und sind glücklich und kuscheln da miteinander.
Das tut den Leuten gut. Ja, das glaube ich schon, aber das ist ja dann irgendwie auch eine fremde Person.
Ja, das macht dann wahrscheinlich nichts aus.
Macht nichts aus.
Also stell dir mal vor, wir waren ja jetzt letztens mal in einem Hotel im Bayerischen Wald da und da hatte ich so eine Massage gebucht.
Ja.
Ja. Gut, die war jetzt nicht sonderlich gut, muss ich zugeben, aber sie war angenehm. Und da liegt man ja auch da und genießt einfach diese Berührung.
Ja, stimmt.
Also aber so ähnlich stelle ich mir vor.
Ja, aber es ist trotzdem nochmal ein Unterschied.
Ja, natürlich ist es
anders. Ja, okay. Aber, ja, krass. Und, aber die Person wird einfach fürs Kuscheln bezahlt. Das ist ja auch krass.
Ja.
Das Rumliegen.
Was denkst du, was sie verdient?
Das wäre jetzt die nächste Frage gewesen.
Also Luis,
reden wir jetzt hier von Stundenlohn oder was?
Ja, sag mal einen Stundenlohn.
Der Kuschler,
ja.
Der kann sich schon gut bezahlen lassen, sage ich.
Schon, oder?
Ja, der verdient in der Stunde, was verdient der? Boah, ich weiß es nicht.
Was verlangen die in der Stunde? Weißt du, was ein Handwerker verlangt, wenn man jetzt heute einen Elektriker bestellt und der muss hier die Steckdose reparieren?
Ja, gib mal den Richtwert, nee.
Also, okay. Also die verlangen irgendwo zwischen 50 und 65 Euro.
Der Handwerker?
Ja, ausgebildeter Geselle oder gar der Meister
ist noch teurer.
Ich kann
mir
aber nicht vorstellen, dass ein Kuschler teurer ist.
Wahrscheinlich treffe ich jetzt genau nicht
also,
ins Schwarze.
Also ich hau einen raus.
Okay, pass auf, der Kuschler ist ein Ticken günstiger als der ausgebildete Handwerker. Der Kuschler, der nimmt sich 40 bis 50 Euro die Stunde.
Ah, aber ist der leider daneben.
Okay, und dann geht es jetzt aber wahrscheinlich nach ganz oben. Wahrscheinlich ist es so ein 100er oder so.
Nein, nein, fast. Also 70 Euro verlangen.
70 Euro? Stunde.
Ja, natürlich. Ja.
Okay.
Krass, oder?
Hä?
Es ist ja wie so eine Therapiesitzung.
Ja, ja, nein, das verstehe ich schon. Und dass das auch für die Leute dann gut sein kann, das ist außer Frage. Aber das ist ja auch krass eigentlich, ne? Also das heißt, man kann jetzt einfach Kuschler werden.
Ja, man braucht kannst eine Ausbildung für. Machen. Genau, doch, Ausbildung.
Ah, Ausbildung und dann braucht man.
Ja, ich weiß nicht, ob man es braucht, aber macht Sinn, dann ist das Ganze
ja, noch
seriös.
Ja, noch nie gehört.
Okay, hast du nicht gewusst. Also und die verdienen dann teilweise bis zu 2000 Euro brutto im Monat.
Mhm.
Und der Witz ist, aber irgendwie auch logisch, die ganze Sache mit Corona hat das Geschäft von denen echt noch angekurbelt. Weil zu Corona-Zeiten, weißt du noch, mit dem Lockdown?
Ich dachte jetzt eher, hat in dem Zeitraum halt voll reingegrätscht.
Ja, ach so, habe ich falsch ausgedrückt. Das ist richtig, aber danach
hat
das Geschäft angekurbelt. Klar, weil die Leute waren über 1,5 Jahre super einsam oder viele und sind dann schön zum Kuscheln gegangen.
Aber woher wissen denn die Leute, dass es sowas gibt? Schau mal, ich hätte es jetzt auch nicht gewusst.
Tja.
Na gut.
Online nachgeguckt.
Was gibt's noch?
Okay, Beruf Nummer 2, es geht um die abgefahrensten Berufe, ist der Eierschnüffler.
Alter, was hast du denn da für Zeug rausgesucht? Hast du wirklich einfach eingegeben, abgefahrenste Berufe?
Habe ich gemacht, ja.
Weißt du, hast du die besten rausgesucht?
Nein, 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 nein. Weißt du, was der Eierschnüffler macht? Oder Eierschnüfflerin? Sag mal, oder nennen wir es mal so, was macht eine Eierschnüfflerin?
Das geht jetzt aber dann auch wieder so in die körperliche Nähe-Richtung, oder?
Aber wieso sollte man eine Eierschnüfflerin bezahlen? Oder für was? Was soll die machen?
Ja, komm, sag's
schon. Die schaut, ob die Eier noch gut sind. Ja, die Aussage stimmt, aber da geht es nicht um das, was du vielleicht jetzt gerade gedacht hast oder
nicht,
was
es geht
ihr
nicht um
vielleicht
ein Frühstücksei, oder?
Doch, es geht um tierische Eier, ja, genau.
Ach so.
Ja.
Nee, ich habe jetzt tatsächlich jetzt erstmal einfach, ich habe einfach mal normal gedacht.
Ja.
Ich habe das Frühstücksei gemeint.
Nee, also es geht um solche Eier. Ja,
um
also die industriell oder in großen Legefarmen.
Ach so.
Und die schnüffeln dann und sagen, das ist ein gutes Ei und das ist ein schlechtes. Ja, und so wird es aussortiert. Ja.
Nicht, nein, das kannst du mir nicht erzählen.
Ich habe es so gefunden. Aber ich muss zugeben, da habe ich jetzt nicht weiter recherchiert.
Okay.
Weiter recherchiert habe ich beim nächsten Beruf. Den finde ich krass. Der Bodyfarmer. Weißt du, was
eine Bodyfarm?
Ja, und derjenige, der dort arbeitet, ist der Bodyfarmer.
Ja, ja.
Weißt du, was eine Bodyfarm ist?
Das habe ich schon gehört.
Hast du gehört?
Ja, habe ich schon mal gehört.
Okay, das ist absolut spannend, ne? Also
werden auf einer Bodyfarm werden da nicht so Menschen irgendwie?
Ja, Leichen werden da.
Tote, ne? Ja, ja.
Hingelegt, also exponiert
genau,
quasi.
Genau, doch, doch.
Ja, und es gibt gar nicht so viele. Es gibt weltweit.
Das gibt es nur in Amerika, oder?
Nicht nur, ne? Also
aber
es gibt,
Deutschland nicht.
Es gibt insgesamt 4 in den USA, dann eine noch in Australien.
Ja.
Und einen noch in den Niederlanden. Also, aber in Deutschland wäre sowas undenkbar.
Ja, ne? Natürlich ist es undenkbar. Aber das ist auch, das ist eine Sache, die man schon mal gehört hat.
Schon, ne?
Ja, Bodyfarm ist ein Begriff.
Also dort auf den Bodyfarmen, müsst ihr euch so vorstellen, werden bis zu 40 Leichen einfach in verschiedene Positionen gebracht, in der Wiese liegend oder im Gebüsch oder auf einem Baum oder erhängt oder wie auch immer, also in verschiedenen Szenarien. Und es wird wissenschaftlich untersucht, wie die postmortale Veränderung ist, also quasi wie der
Verwesungs... Wie die Einwirkungen...
Genau, richtig. Also
was die Faktoren, also die beeinflussenden Faktoren, wie das sich
beispielsweise auswirkt. Wärme,
ja, ja, klar.
Regen, Sonne oder sonst was. Ja?
Also ist im Prinzip einfach Forschung.
Es ist Forschung, natürlich. Body also Farm ist eine in Forschung. USA ist das, gehört dieser Bereich zur University of Tennessee.
Mhm. Wo ist das? Weißt du das?
Bei Tennessee halt. In Tennessee, keine Ahnung, wo das ist.
Aber ist es dann... Das ist,
ist
wahrscheinlich ein Areal, was groß ist, was abgesperrt ist.
Und ne? Witzigerweise oder krasserweise war das früher eine Mülldeponie. Ist okay. Auch wieder krass, oder?
Crazy.
Also eine ehemalige Mülldeponie.
Auch nur in Amerika.
Voll, ja, ja. Und das ist 12.000 Quadratmeter groß. Also richtig.
Was?
Ja. Und es sind überall Kameras installiert, also gerade auch bei den Leichen, die alle 6 Stunden ein Foto machen. Um dieses Material auch vergleichbar zu machen, um es auswerten
macht
zu können.
Sinn. Ja, es macht schon Sinn, wenn man drüber nachdenkt. Aber es ist trotzdem erstmal so, boah, ey, was echt?
Ja, und Wissenschaftler, also diese Entomologen, die untersuchen dann teilweise die Insektenbesiedlung auf den Leichen. Also quasi, ob das hier schon Larven sind oder Maden, ob die schon geschlüpft sind, je nachdem.
Aber weißt du, was ich mir denke? Da muss doch dann auch, es müssen doch, hört sich jetzt blöd an, aber es müssen doch immer... von dem Grundausgangskörper müssen die Faktoren ja immer gleich sein eigentlich, oder?
Weil, nee, das wieso?
Die naja, haben jetzt nein, einmal, es gibt doch ganz viele Faktoren, die alles auch nochmal beeinflussen.
Ja.
Allgemeiner Körperzustand, Krankheiten, die Bakterienlage schon zum Zeitpunkt des Todes im Körper.
Ich verstehe, was du meinst.
Du kannst doch nicht überall Unterschiedliche nehmen und dann sagen, ja, wenn das so ist, dann ist es so. Also um das zu pauschalisieren, mehr oder weniger, müsstest du doch die Ausgangskörper, hört sich jetzt krass an, müssen
gleich sein, ja.
Von der Beschaffenheit und von dem Ding her müssen doch ungefähr gleich sein.
Mhm. Vielleicht ist es auch so, das weiß ich nicht.
Weiß man nicht, okay.
Nein, ja.
Aber
krass, also wie gesagt, 40 Leichen liegen dort rum und...
Aber ist es ist dann schon so ein Wissenschaftsspendending, ne?
Ja. Die haben sogar ein Überangebot. Also die Leute, die wollen ihren Körper nach dem Tod quasi zur Verfügung stellen, aber die haben viel zu viel. Also müssen da ablehnen. Ist auch krass, oder?
Kostet das? Also kann man sich da verkaufen?
Das weiß ich nicht, ja. Das ist ähnlich wie bei der Körperspende früher bei uns in Erlangen. Wenn du deinen Körper der Wissenschaft zur Verfügung gestellt hast, dann hast du dafür Geld bekommen früher.
Ja, genau.
Dann irgendwann wurden die Bestattungskosten übernommen.
Ja.
Und irgendwann, ich weiß nicht, ob man was zahlen musste dafür, aber jetzt ist da auch ein Überangebot. Weil halt viele Leute auch draufkommen und sagen, ah ja, cool, da kriege ich vorher ein bisschen Geld oder ich spare mir und meiner Familie zumindest die Bestattungskosten.
Ja gut, das ist auch eine Möglichkeit, ne?
Machen sie jetzt aber so auch nicht mehr.
Ja, okay.
Was ich aber auch cool fand, dass das FBI dort mitunter Agenten ausbildet. Also im Bereich forensische Entomologie, die werden dort unterrichtet. Dass die Agenten, wenn sie zu einem Mordfall kommen oder wenn jemand irgendwo aufgefunden wird im Feld, dass die halt da abschätzen können, wie lange liegt der dort schon und was ist auch die Todesursache. Und Leichenspürhunde werden dort ausgebildet.
Okay.
Ja, es gibt ja Hunde, die sind darauf trainiert, dass sie Leichen finden.
Die Toten zu finden, ja.
Genau. Krass. Und weißt du, was passiert, wenn die Verwesung dann komplett durch ist?
Nee.
Dann machen die so eine Clean-Up-Party. So nennen die das. Ich weiß nicht, ob sie da eine Party feiern. Ich glaube, es heißt nur so.
Ja. Okay.
Und zwar werden die Skelette dann bestattet, sammelbestattet. Oder es gibt in den USA so eine Skelettsammlung und dann werden sie dieser Skelettsammlung zugeführt. Und dann stehst du als Skelett dort im Glas, in der Glasvitrine.
Krass. Das ist man stellt sich das so voll gruselig vor, über so eine Fahne drüber zu laufen. Weißt du, dann läufst du so durch den Wald und dann ist hier einer und dann ist da einer und dann ist hier der Case so und so und dann hast du hier das.
Schon, ne?
Krass,
ja. Aber gut, da kommst du ja auch nicht aus Versehen rein. Das ist ja bewacht und abgesperrt.
Hochsicherheitstraktmäßig
wahrscheinlich. Aber die Anwohner, die sind nicht so happy damit, die Nachbarn.
Findet man da Bilder von so einem Areal?
Ja, findet man, ja. Also die Anwohner, die haben sich da teilweise auch beschwert, weil immer die Geier über dem Gebiet kreisen. Weil das lassen die natürlich dann auch zu, ne? Also Vogelfraß oder Wildfraß. Ja.
Ja, logisch. Body Farm. Krass, es ist einfach wie in einem normalen Wald hier, ne?
Ja.
Und dann okay. Ich sehe hier gerade, kann das sein, dass da Zäune drüber sind? Schau her, hier.
Ja, die liegen dann teilweise
das ist schon, also
unter so Gittern.
Ja, genau, man erkennt schon.
Weil sie halt, aber nicht alle, aber weil sie halt bei dem einen zum Beispiel keinen Wildfraß haben wollen.
Ja, okay. Nee, aber das sind schon Verstorbene, die mehr oder weniger auf natürliche Art und Weise gestorben sind.
Ich glaube, da sind auch Mordopfer dort.
Ich wollte es gerade sagen, weil wenn du gerade sagst, jemand erhängten, die hängen doch nicht jemanden, der natürlich gestorben ist, danach dann an den Strick. Dann macht ja die wissenschaftliche Untersuchung keinen Sinn, weil dann hast du ja
tatsächlich... Dann ist er nicht wirklich
dadurch gestorben. Dann ist er nicht wirklich dadurch gestorben.
Ja, nee, das glaube ich auch nicht. Abgefahren, aber es ist auf jeden Fall abgefahren. Die nächsten Berufe, die kommen, die fand ich fast ein bisschen lächerlich. Ich weiß auch nicht, ob das stimmt. Zum Beispiel hier ein Glückskeksbetexter. Das glaube ich nicht. Kennst du die Glückskekse beim Chinesen?
Ja, kenne ich.
Glaube ich nicht.
Finde ich jetzt aber nicht so spannend, muss ich sagen.
Oder auch so ein Ohrenputzer habe ich auch noch gefunden. Also Leute, die anderen, das gibt es in China scheinbar, die anderen professionell die Ohren ausputzen.
Okay,
krass. Oh, wie auch immer. Aber wie gesagt, wir waren leider nicht mit dabei. Bestatter war nicht dabei. Wobei Bestatter ja wirklich so scheinbar, wie wir es auch vorhin vom Jan gehört haben, für viele so ein Traumberuf ist.
Ja.
Ich würde das nämlich auch sagen. Also ich habe da auch so meinen Traumberuf gefunden.
Ja.
Weil es so facettenreich ist. Warum? Weil man den Leuten helfen kann, das steht, glaube ich, so ganz oben, ja.
Ja.
Und ein Punkt, der für mich auch sehr wichtig ist, der Beruf, der erdet einen unheimlich. Also wenn man eine Zeit lang als Bestatter gearbeitet hat, dann hat man auch irgendwie zumindest das Gefühl, dass man alles erlebt und alles gesehen hat. Es ist egal, ob die Leute arm oder reich sind, welche Hautfarbe sie haben, wo sie herkommen und welche Sprache sie sprechen, ob die Familienverhältnisse toll waren oder ob sie völlig zerrüttet waren. Mhm. Am Schluss sind alle irgendwie gleich.
Ja,
und der Verlauf, was mit dem Körper nach dem Tod passiert, der ist dann auch irgendwie immer gleich. Es geht immer Richtung, ich will jetzt nicht sagen Verwesung, weil manche gehen ja auch ins Feuer sozusagen, ne? Aber am Schluss ist immer dann nichts mehr da.
Ja,
und das,
ja, das stimmt.
Ja, es hat irgendwie auch sowas Beruhigendes. Also mir macht es unheimlich Spaß und gerade auch, dass er so abwechslungsreich ist.
Ne? Ja, das stimmt. Das ist auch ein Punkt, weil du hast sehr abwechslungsreichen Alltag einfach, ne?
Ja.
Das ist schon so. Und du hast auch, also du arbeitest mit Menschen, mit Verstorbenen und mit Lebenden. Also es ist, weiß nicht, auch diese, ich muss sagen, diese Mischung aus der technischen Arbeit und dieses, den Leuten helfen. Also du hast einmal das Emotionale, einmal das Technische und dann noch Spaß bei der Arbeit, weil du noch mit Leuten arbeitest, im besten Fall, die du halt magst, wo es dann auch noch Spaß macht.
Also ja.
Das ist schon so.
Auf jeden Fall, ja. Also wenn wir gerade bei dem Thema helfen sind irgendwie, da fällt mir eine Geschichte ein. Ich habe die vielleicht auch schon mal erzählt, aber ich erzähle sie einfach nochmal. Da ist ein junger Familienvater mit dem Motorrad tödlich verunglückt.
Ja.
Ich weiß es noch, das war bei uns auf der Südwesttangente. Da war gerade eine Baustelle und auf der Höhe dieser Pyramide, du kennst diese Glaspyramide, das ist so ein Hotel bei uns, da ist er dann, warum auch immer, in den Morgenstunden, ist er in die Arbeit gefahren, warum auch immer, in diese Absperrung reingekommen und sein Motorrad hat sich dann so aufgebockt. Er ist über einen Lenker geflogen und ist mit seinem offenen Helm, der hat einen offenen Helm, ist er auf den Asphalt aufgeschlagen. Und da ist tatsächlich sein Schädel richtig gehend zerplatzt.
Mhm.
Und das Gehirn ist ausgetreten. Das war dann an der Leitplanke, an der Mittelleitplanke. Ja, ich weiß das noch. Also Polizei hat uns eben gerufen, das war ein Polizeieinsatz für uns.
Mhm.
Dann kamen wir dort an, die ganze Autobahn war gesperrt.
Auch
krass, die Sonne ist gerade aufgegangen, ich weiß das noch
im
Hintergrund. Ja, es war ein richtig schöner Sommermorgen, sage ich mal. Kennst du das, wenn die Sonne dann so aufgeht und du weißt, riecht nach Sommer und es ist eine richtig tolle Stimmung und wir auf dieser Autobahn, alles gesperrt, überall Blaulicht und das, was wir vor uns gesehen haben, war alles andere als toll.
Ja.
Naja, dann haben wir den eben in den Notsarg eingebettet und haben ihn mitgenommen zu uns. Hatten dann auch Kontakt danach mit der Familie und es hat sich eben rausgestellt, und das war eine richtig krasse Geschichte, es hat sich rausgestellt, dass der Vater am Abend zu seinen zwei Kindern gar nicht mehr gut Nacht sagen konnte, weil er war irgendwie lang unterwegs, ich glaube, er war noch mit Freunden unterwegs und die Kinder sind dann schon mal ins Bett, wurden von der Mutter ins Bett gebracht, also die haben ihren Vater irgendwie nicht mehr gesehen. So. Und am nächsten Morgen ist er früh in die Arbeit losgefahren, haben die auch noch geschlafen. Und das Nächste, was die Kinder dann erfahren haben, war eben, dass der Papa gestorben ist.
Ja, das ist krass.
Es war für die völlig surreal. Die waren völlig aus der Spur, ganz zu schweigen von der Ehefrau und von der Mutter. Also das war total krass. Und wir sind dann mit denen ins Gespräch gekommen, haben auch eben die Bestattung gemeinsam mit denen geplant. Und für die war es sehr wichtig, dass sie den Vater und den Ehemann nochmal sehen konnten.
Ja.
Und ich weiß es noch. Wir hatten zu dem Zeitpunkt auch sehr viel zu tun tagsüber mit den anderen Trauerfällen. Und dann haben wir uns abends um 10 verabredet, Mitarbeiter und ich, in unserem Versorgungsraum und haben den 7 Stunden lang restauriert.
Boah. Ja. Krass.
Also wirklich, wir mussten den Schädel von hinten nochmal öffnen und diese Knochenfragmente rausnehmen. Und da haben wir dann diesen Styroporkopf, ja, den wir auch oft bei den Vorträgen mit dabei haben oder ja, auch bei unseren Lesungen, ja, um zu zeigen, was wir da machen, mussten den Styroporkopf verwenden, um diese Form vom Schädel wieder hinzubekommen. Ja. Und dann haben wir eben übers Gesicht vorne, das war auch so aufgeplatzt, haben wir so ganz feine kosmetische Nähte gemacht, um dann im Endeffekt den Verstorbenen wieder so zu rekonstruieren, anhand von dem Foto, was wir bekommen hatten, dass die sich nochmal würdevoll verabschieden konnten.
Ja.
Und klar, das war für die der absolut krasse Gang an diesen offenen Sarg. Wir waren da auch mit dabei, haben das Ganze betreut.
Ja, klar.
Aber die waren danach echt dankbar dafür,
ja,
weil ich glaube, die konnten dann ihre Trauer so ein bisschen in die, zumindest ansatzweise in die richtige Richtung lenken.
Ja.
Und also so weit so schlimm bei dieser Geschichte, aber das hat bei mir auch schon mit dazu geführt, dass ich gesehen habe, so boah, einen krassen Beruf hast du da eigentlich, da kannst du ja auch richtig was tun und was und
ja,
helfen
irgendwie. Ja, das ist so.
Weiß nicht, wie es dir geht.
Ja, also dieser Punkt mit dem Helfen ist auch auf jeden Fall was, dass du irgendwie das den dich auf die Leute einstellst, die du da gegenüber hast, dass es irgendwie für dich passt. Das ist so dieses Ding. Wir hatten eine Abholung. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich das letzten Podcast schon erzählt habe. Worum ging es im letzten Podcast nochmal? Hate.
Ja, ich weiß jetzt nicht, was du...
Keine Ahnung, auf jeden Fall Hausabholung gehabt von zu Hause. Und die Angehörige, die hat sich fast schon gefreut, mich zu sehen, weil sie mich halt von TikTok kannte. Und dann hat sie, dann haben wir da die Liege eben im Oldtimer wieder festgemacht und mit so einem Zurgurt. Dann hat sie gefragt, ja, wie ist denn das jetzt, ob das jetzt alles fest ist? Und dann habe ich gesagt, ja, der ist festgezurrt, da rüttelt sich jetzt nichts mehr. Und dann hat sie gefragt, ob wir nicht einfach nochmal ein bisschen schneller fahren könnten in den Kurven und so, weil der ist so gerne Porsche gefahren. Und dann hat er nochmal eine wackelige Fahrt beim letzten Mal und das wird ihm sicher gefallen und das wäre schön, wenn wir das machen würden. Dann haben wir gesagt, ja, klar machen wir das gerne. Ne? Also wir halten uns natürlich an die Regeln, aber machen wir natürlich. Hatte ich so auch noch nie gehört, aber das ist so dieses Individuelle, wo du sagst, ey, natürlich habe ich zwar noch nie gehört, aber dann, wir fahren gerne für ihren Mann so, weil er gerne Porsche gefahren ist. Ne? Machen wir gerne. Und dann aber auch bei der nächsten Abholung sich wieder anders drauf einzustellen und zu sagen, ja klar dürfen sie mit anheben und den mit rüber betten in unsere Liege. Hätte bei der Abholung davor vielleicht nicht gepasst. Ne?
Ja, ich verstehe das.
Sowas. Also dieses
diese Art von Abwechslung.
Es ist immer was anderes.
Ja.
Und du kannst den Leuten mit dieser Art, das einfach immer so zu machen, den Leuten zu helfen, kannst du das einfach gut machen irgendwie.
Ich erinnere mich auch, weißt du noch, als Corona war und Lockdown, die Leute, die durften nicht Abschied nehmen, die durften teilweise auch gar nicht auf Beerdigungen kommen.
Ja.
Und das ist auch irgendwie so ein Reiz bei uns im Beruf, dass man vor Herausforderungen steht, die man einfach lösen muss oder vielleicht lösen sollte. Viele machen das nicht, aber wir halt schon.
Ja.
Und da sind ja diese Häuserfahrten entstanden.
Ja,
also wo wir dann uns überlegt haben, okay, wie können wir der Familie oder den Freunden auch nochmal die Möglichkeit bieten, dass sie sich trotzdem vom Verstorbenen verabschieden können, auch wenn sie nicht auf Beerdigung kommen dürfen, aufgrund der Corona-Situation. Und dann haben wir das so eben so eingeführt oder die Familie gefragt, ob wir mit dem Verstorbenen, bevor wir ihn zum Friedhof bringen, nochmal durch die Straße fahren sollen, wo derjenige wohnt oder vielleicht wo die Freunde wohnen.
Ja, genau.
Und die,
ja,
ich weiß noch, das waren rührselige Szenen, da standen dann die Nachbarn oder die Freunde wirklich Spalier und haben den nochmal gegrüßt oder wir sind ganz langsam gefahren, sind nochmal zum Leichenwagen hingegangen, haben den nochmal, unser Auto nochmal berührt.
Ja.
Ja, einfach nochmal so ein kleines Mini-Ritual, so eine Geste, diesen kalten Lack zu berühren, aber das war für die so, ja, jetzt haben sie den Verstorbenen nochmal berührt.
Ja.
Also den Lack vom Auto,
ja, jetzt gemeint,
ne? Die Karosserie.
Ja. Ja.
Also das finde ich bei unserem Beruf auch schön, dass man immer wieder neue Sachen irgendwie kreieren kann und sich neue Sachen ausdenken kann.
Ja.
Und die Leute, die danken seinem.
Die danken seinem, ja.
Meistens. Es gibt auch welche, die sind undankbar.
Die mögen es nicht, aber ja, nee, das stimmt schon. Also dieses Helfen ist schon einfach ein großer Punkt, wo du dann auch siehst, ah, das geht wirklich? Ja, klar, machen wir das. Ah, super, danke.
Ja. Aber hast du es auch schon mal erlebt, dass Leute es komisch finden, welchen Beruf du ergriffen hast?
Ja, bestimmt, die es dann irgendwie gruselig finden oder so. Fällt mir jetzt keine Geschichte ein, aber... Klar.
Also ich habe das früher schon mal erlebt, aber wie gesagt, das war halt auch früher, da war die Zeit so ein bisschen anders. So, und was machst du beruflich? Ja, ich bin Bestatter. Und also so ein bisschen im Spaß, aber auch so ein bisschen mit Ernst, so, ja, dann gebe ich mal lieber keine
Hand. Ja, genau.
Krass, sowas, oder?
Ja, also, ja,
ich denke, so,
aber das ist ein bisschen...
Arschloch.
Ja. Ja, nee, also gibt's schon, aber ist ganz wenig.
Ja, ich glaube auch, heutzutage gibt es irgendwie kaum mehr. Es war vielleicht früher noch, dass man da so ein bisschen... der Sonderfall war als Bestatter und dass die Leute da irgendwie so Hemmungen oder Berührungsängste hatten.
Ja,
ja.
Ja, ist schon so.
Aber finde ich, hab ich schon lange nicht mehr erlebt, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ich auch
nicht. Nochmal ganz kurz zurück nach Amerika. Ja. Wir hatten ja die Geschichte von der Bodyfarm.
Okay, hast du was vergessen oder was?
Nee, nicht. Aber ich habe eine interessante Geschichte gehört und zwar auch von einem Bestatter aus Amerika. Das war damals zumindest ein junger Kerl, so wie du jetzt oder wie ich damals halt. Und der hatte auch seinen Traumberuf gefunden. Also der war Bestatter. Das ist schon ewig lang her. Der wurde 1958 in Texas geboren und damals noch sehr, sehr religiös aufgewachsen. Eben war in jedem Kirchenchor aktiv oder in jedem Verein aktiv und hat irgendwann dann gemerkt, dass dieser Job als Bestatter, das macht mir Spaß. Der hat dann im hiesigen Unternehmen hat er einfach mitgearbeitet oder mitgejobbt und da halt Abholung mitgefahren, mitgeholfen und ist dann aber richtig aufgeblüht in diesem Arbeitsbereich und hat dann relativ schnell auch Gespräche mit Angehörigen geführt und hat auch Beerdigungen organisiert.
Okay.
Und plötzlich fand der ganze Ort diesen Typen super nett, weil die gemerkt haben, boah, der ist ja wirklich integriert, der ist freundlich, der hilft jedem und gerade auch als Bestatter hat er jedem geholfen.
Ja.
Also bei dem hat es nicht geendet, wenn die Beerdigung zu Ende war und die Rechnung geschrieben war, sondern der ist dann wirklich auch Wochen danach nochmal zu den Leuten hingegangen und hat gefragt, ob sie noch was brauchen und hat ihnen geholfen. Da, wenn dann irgendwie so eine Witwe da war, dann hat er der beim Einkaufen geholfen oder den Garten für die gemacht. Also war völlig krass, die haben den alle geliebt.
Okay. Ja.
Und eines Tages, das war dann 1990, er war da gerade 32, da hat er eine Frau kennengelernt, die war schon sehr alt oder relativ alt, die war 70 damals.
Ja, ja.
Und ihr Mann war gestorben. Und er hat halt das Gespräch mit ihr geführt und hat das soweit alles organisiert.
Mhm.
Und der Witz an der Sache war, ist diese Witwe, die war ja dann eine Witwe, die war das genaue Gegenteil von ihm. Die war die absolute Kratzbürste. Also keiner im Ort hat die gemocht.
Okay.
Ja, weil die war unfreundlich, die war geizig und die wollte niemanden hören, wollte niemanden sehen.
Okay.
Aber dieser freundliche junge Bestatter mit seiner freundlichen Art hat auch bei der nicht locker gelassen. Also die hat ihn erst völlig abblitzen lassen, aber er stand nach der Beerdigung immer wieder auf der Matte und wollte ihr helfen und wollte sich um sie kümmern.
Okay.
Und scheinbar hat das dann irgendwann geschafft, das Eis zu brechen und dann hat die ihn auch ab und an mal zu einer Tasse Kaffee eingeladen und dann hat sie gemerkt, ah ja, seine Hilfe, die könnte sie ja doch irgendwie brauchen und hat ihn dann zum Einkaufen geschickt und so weiter.
Ja.
Und dann haben die beiden fast wie so eine Beziehung miteinander angefangen. Also nicht wirklich offiziell, aber es wurde schon gemauschelt. Also der hat dann teilweise auch bei ihr gewohnt und die war halt super wohlhabend. Die hat richtig viel Kohle gehabt, hat es ja von ihrem Mann auch geerbt. Das war so ein Bauunternehmer vor Ort. Und er hat dann sich auch so ein bisschen um das Geld gekümmert und hat anderen Leuten, er hatte so ein Helfersyndrom, hat anderen Leuten dann auch mit ihrem Geld geholfen.
Okay.
Ja, völlig krass. Die wurde immer älter, war immer noch so diese Kratzbürste. Und dann wurde es irgendwann abgefahren. Die hatte noch eine Familie, also die hatte noch zwei Töchter. Und die hatten nicht wirklich Kontakt mit ihr, weil sie eben so eine unfreundliche Frau auch war.
Ja.
Und die wollten irgendwann mit ihr Kontakt aufnehmen, aber dieser Bestatter, der ja dann da inzwischen schon gewohnt hatte, der hat die dann immer abgewiegelt und hat gemeint, ja, die ist nicht da, weil die war jetzt krank und die war ewig im Krankenhaus dann musste sie behandelt werden, dann hat er sie wieder hingehalten und vertröstet.
Ja.
Dann haben die sich aber wieder gemeldet, weil sie gedacht haben, ja, sie wollen jetzt die Mutter schon mal irgendwie sprechen. Und dann hat er gemeint, ja, die ist leider nicht zu sprechen. Die ist in so einem speziellen Altenheim, wo sie so eine ganz spezielle Pflege aufgrund der Krankheit halt braucht. Also der hat die dann immer so quasi wie versteckt.
Ja.
Und in der Zeit hat er aber einer anderen Familie im Ort ein Auto gekauft, weil die haben halt ein Auto gebraucht.
Ja.
Also hat das Geld von dieser alten Frau echt mit vollen Händen ausgegeben.
Okay.
Ja. Und weißt du, was sie dann rausgestellt hat, wo die war?
Nee.
Die hat den so arg drangsaliert und so arg genervt. Und dann gab es eine Situation, da war er bei ihr zu Hause und in Amerika hat ja jeder irgendwo oder viele haben irgendwo Waffen rumstehen.
Ja.
Und dann stand da in der Ecke einfach ein Gewehr und die hat den so zur Weißglut getrieben, dass er quasi im Affekt, also so hat er es dann gesagt, hat er dieses Gewehr genommen und hat ihr viermal in den Rücken geschossen.
Okay, krass.
Also der hat die quasi getötet, hat die erschossen. Weißt du, was er dann gemacht hat?
Nee.
Dann hat er sie in seinen PKW geladen, ist ins Bestattungsunternehmen gefahren, hat sie dort ordentlich versorgt, hat sie einbalsamiert,
okay,
schön angekleidet, weil er hat sie ja gemocht.
Ja.
Also so auch seine Aussage. Das war wirklich so im Affekt.
Das ist ja krankhaft.
Hat sie schön angekleidet, hat sie wieder ins Auto gepackt und hat sie dann in ihrem Haus in die große Gefriertruhe reingelegt und hat sie dort eingefroren.
Krass.
Ja. Und erst 6 Monate später.
6 Monate.
Haben dann die Kinder, also die haben dann nicht locker gelassen und dann stand halt irgendwann mal die Polizei auf der Matte.
Ja.
Ist dann in dieses Haus eingedrungen.
Ja.
Der Junge, oder damals dann halt nicht mehr so jung, aber dieser Bestatter war dann da auch mit vor Ort. Und die haben das Haus durchsucht. Und als sie die Gefriertruhe geöffnet hatten, dann hat sie natürlich der Schlag getroffen. Ja. Heftig. Und er hat sofort alles zugegeben.
Okay.
Wurde dann logischerweise mitgenommen.
Ja.
Dann gab es auch eine Gerichtsverhandlung. Und der Witz an der Sache ist, der war im Ort trotz dieser Tat weiterhin so beliebt, dass die Leute seinen Freispruch gefordert haben. Weil plötzlich hatten die Leute Verständnis dafür, dass er ja gar nichts dafür kann. Weil die alte Frau, die war so unbeliebt und es war quasi so eine Krähe, dass es ja ganz logisch ist, dass man die dann irgendwann über den Haufen schießt. Also das hat sie ja auch verdient gehabt irgendwie. Ne? Ach, also total Alter. Abgefahren.
Okay,
ja.
Krass.
Auf jeden Fall, dann war der viele Jahre eingesperrt und irgendwann wurde das Verfahren nochmal neu aufgerollt. Dann wurde er begnadigt wegen guter Führung.
Mhm.
Und dann gab es aber irgendwie nochmal eine Verhandlung und dann haben sie ihn nach 3-4 Jahren Freiheit, haben sie ihn wieder eingesperrt und der ist jetzt immer noch im Knast. Krass, oder?
Lebt er noch?
Der lebt noch, ja.
Krass, okay.
Ja.
Heftig.
Und 2011 wurde diese Story von ihm verfilmt. Bernie, Leichenpflaster an seinem Weg, heißt der Film.
Krass.
Müssen wir mal anschauen.
Naja, ich schaue zu Filmen nicht so gerne.
Magst du ja nicht, ne? Aber ja. Filmtipp für euch, Bernie, Leichenpflaster an seinem Weg. Doch, hat ganz gute Rezensionen, ich habe ihn noch nicht gesehen, aber okay. Ich werde mir den auf jeden Fall mal anschauen.
Ja, krass.
Also wie ihr seht, es gibt sehr viele verschiedene spannende Berufe, nicht jeder davon ist ein Traumberuf. Luis und ich, wir haben scheinbar unseren Traumberuf gefunden.
Ja.
Und uns würde interessieren, was euer Traumberuf ist. Das könnt ihr zumindest bei Spotify gerne in die Kommentare der Folge reinschreiben.
Ja. Würde uns auf jeden Fall interessieren, was ihr da so zu sagen habt, was eure Traumberufe sind oder waren und was ihr jetzt auch macht. Also vielleicht habt ihr ja euren Traumberuf sogar verwirklicht. Vielleicht habt ihr das ja auch so gemacht, wie ihr es euch immer erhofft habt. Und ja, lasst uns auf jeden Fall gerne eine Bewertung da. Bewertungen sind immer sehr gut für den Podcast. Bewertet ihn gerne, lasst einen Kommentar da und ganz wichtig, teilt ihn mit euren Freunden. Hört ihn fleißig an, schickt ihn rum, wen es interessieren könnte. Und dann sehen wir uns hoffentlich ganz bald bei einer neuen Folge wieder. Bis dahin, bleibt gesund und tschüss.
Ciao zusammen.
Das war Bestattungen Burger. Dein schonungslos ehrlicher Bestatter-Podcast auf allen gängigen Streaming- und Download-Plattformen. Vielen Dank fürs Zuhören.